Ja, ich glaube, ich habe so einen Satz von dir im Kopf, irgendwie während der Veranstaltung schon, dass du das Gefühl hast, wir machen hier was Verbotenes.
Das ist halt Arbeiterklasse. Und deswegen hat es sehr, sehr, sehr viel mit Klasse zu tun.
Und da gibt es ein Potenzial für eine Solidarität. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, ist halt einfach echt schwierig.
Mehr erinnern heißt ja auch genauer erinnern.
Aber was noch nicht passiert ist, ist tatsächlich so diese Solidarität und die Verbindung zwischen den verschiedenen Migrationsbewegungen. Also da ist eine echte Lücke.
Im Dezember 1955, also ziemlich genau vor 70 Jahren, schloss Deutschland mit Italien das erste Anwerbeabkommen zur Arbeitsmigration ab. Damit begann die Ära der Gastarbeit. Ein bedeutsames Ereignis also. Dennoch erinnert kaum jemand an die Geschichte der italienischen Einwanderung. Sie kommt weder im offiziellen Gedenken vor, noch in den migrantisch situierten Erinnerungspraktiken. Auch von einer italienischen Community, wenn es eine solche überhaupt gibt, hört man wenig dieser Tage. Eine Leerstelle also, und die Frage drängt sich auf, wieso ist das so? Warum es sich lohnt, an diese Geschichte zu erinnern, darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen, Christina Raffaele und Aurora Rodano, beides ausgewiesene Kennerinnen der Migrationsforschung und beides Töchter italienischer Gastarbeiterfamilien. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste den Manipod, den migrationspolitischen Debattenpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Christina, hallo Aurora.
Hallo.
Hallo.
Aurora, wir kennen es ja schon sehr lange. Ich möchte deswegen mit Christina anfangen. Wir kennen es noch nicht so lange, seit ungefähr einem Jahr. Da sind wir uns begegnet auf einer Konferenz, die hieß Erinnern, Versammeln. Das war im September in Chemnitz. Und in der Pause hast du mich angesprochen im Hof, ich weiß noch genau. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was da der Grund für war? Was hat's da im Kopf?
Naja, also wir haben ja diese gemeinsame Freundin, Lydia Lierke. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Und, ja, hallo Lydia.
Genau, und die meinte, also die wusste eben von meiner Sehnsucht, die ich in mir trage, dass ich irgendwie so rund um Migration forsche und irgendwie diese sogenannte italienische Migrationsgeschichte habe, aber keine andere Person kenne, die irgendwie ähnlich positioniert ist, in ähnliche Dinge interessiert ist, und meinte, ja, da gibt's halt diesen Massimo. Und der ist so ähnlich wie du, mach doch mal was mit dem, sprich den mal an. Und dann habe ich dich angesprochen und ich glaube, das ist vor allen Dingen aus diesem Wunsch entstanden, aber auch aus der Frage, wo sind eben diese ganzen ItalienerInnen hin und welche Rolle spielen sie überhaupt in dieser kompletten bundesrepublikanischen Migrationsgeschichte und was passiert jetzt eigentlich zum sogenannten 70. Anwerbeabkommen in Deutschland? Und ich glaube, aus diesen Fragen heraus habe ich dich angesprochen.
Ja, stimmt, genau. Du hattest gesagt, nächstes Jahr jährt sich das zum 70. Mal, ne? Anwerbevertrag. Ich hatte es auch gar nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Auch bezeichnend, weil ich beschäftige mich ja auch berufsmäßig und politisch aktivistisch mit Migrationsgeschichte. Aber dieses Datum war nicht so präsent.
Ja.
Genau. Und die Idee war eigentlich, lass uns was dazu machen.
Genau. Ja, und so sind wir irgendwie ein bisschen ins Gespräch gekommen. Haben uns getroffen, auch mit dir, Aurora. Und dann ist so ein bisschen diese Idee entstanden des Dossiers und dass man vielleicht irgendwie zusammen auch mit der Macaroni-Akademie irgendwas machen könnte.
Genau, Macaroni-Akademie, das ist ja das Stichwort hier, Aurora, komme ich zu dir. Genau, Christina meinte ja, das ist eine Leerstelle. Ne? Wir haben's, oder sie hat es nicht übersehen, sie hat ja daran gedacht, ich habe es übersehen. Und man hat so wenig gehört. Du beschäftigst dich sehr viel mit Migration. Wir kennen uns auch schon sehr lange, noch aus Kölner Zeiten. Du bist engagiert, künstlerisch, wissenschaftlich, aktivistisch mit Themen Migration, Antirassismus. Arbeitest dazu. Würdest du auch sagen, dass das eine Leerstelle ist? Wie sieht das aus auf deiner Arbeit? Also kommt dir da oft diese Geschichte, die italienische Einwanderungsgeschichte unter? Beschreib das doch mal aus deiner vielleicht professionellen Perspektive.
Ja, danke für die Einladung. Wie das so immer ist mit Leerstellen, stellt sich die Frage, für wen ist das eine Leerstelle? Also wer sieht eigentlich diese Geschichte nicht? Und wenn wir mal kurz zurück in die Geschichte gehen und auch, wo wir uns kennengelernt haben, das war ja tatsächlich in Köln im Rahmen des Projekt Migration. Und das Projekt Migration war ja ein großes Forschungs- und Ausstellungsprojekt, an dem ganz viele Menschen teilgenommen haben, so an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Aktivismus. Und das Ergebnis des Forschungsprojektes war ja eine Ausstellung, die 2005 stattgefunden hat und die hat ja tatsächlich anlässlich damals des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens stattgefunden. Es waren halt damals 50 Jahre.
Ach wirklich, das war der Anlass?
Das war der Anlass. Oh. Der Anlass der Ausstellung Projekt Migration 2005 in Köln war das 50-jährige Anwerbeabkommen zwischen Italien und Deutschland. Gerade um zu sagen, das ist das erste Abkommen der Nachkriegszeit, das ist aber natürlich nicht der Anfang der Migration. Die ItalienerInnen kamen immer und auch alle anderen. Das ist der Anfang der regulierten Migration, die dann eben natürlich auch Bezüge hat in die Zeit davor, in die Geschichte der sogenannten FremdarbeiterInnen, aber auch in dieses ganze Arbeitsregime sozusagen, was ja auch mit diesen Anwerbeverträgen und so weiter auch schon im Kaiserreich entwickelt wurde.
Ich hake da mal ein, weil ich bin so verblüfft, weil ich kenne ja wirklich viele Leute aus meiner Gruppe auch und aus meinem, die da mitgearbeitet haben, die geforscht haben, die Ausstellung mitgefüllt haben, wissenschaftlich, künstlerisch. Und ich habe sie natürlich auch besucht, habe da auch was gemacht. Also, dass es irgendwie diesen Anlass hatte, also höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, obwohl ich erzähle diese Geschichte auch immer, Projekt Migration als so ein wichtiger Meilenstein, dass das der Aufhänger quasi war, weil es wurde ja eigentlich gar nicht gesprochen, oder?
Das war der Ausgangspunkt, auch um zu sagen, dieses Abkommen ist im Grunde paradigmatisch auch für die anderen. Und wenn du sagst Leerstelle, dann ist es tatsächlich aus der Retrospektive so, dass die Geschichte der ItalienerInnen ein Stück weit vergessen worden ist. Vielleicht auch, weil das die sehr mobile Migrationsgeschichte ist, also durch die geografische Nähe, eine starke Pendelmigration. Die Zahlen sind ja ungefähr gleich. In den 70er Jahren war das so der Höhepunkt. Da waren ungefähr, 600.000 ItalienerInnen. In den folgenden 50 Jahren nach dem Anwerbeabkommen sind circa 4 Millionen nach Deutschland gekommen. Aber wir sind jetzt wieder ungefähr bei 650.000 plus die naturalisierten Leute, also die Leute mit deutschem Pass.
Ja.
Wir zum Beispiel, das sind dann, ungefähr 850.000, 900.000 ItalienerInnen. Genau, in den 70er Jahren war das quasi so die höchste Zahl, aber es sind immer so 30.000 gekommen und 30.000 auch wieder zurückgegangen. Das heißt, diese Pendelmigration und dieses saisonal nach Deutschland kommen, das hat natürlich auch was mit den Berufen zu tun, in denen die ItalienerInnen gearbeitet haben, ist so relativ typisch, dass es nicht so eine große Notwendigkeit gab, sich zu entscheiden, lassen wir uns jetzt nieder oder nicht, wie zum Beispiel bei den türkischen Leuten. Natürlich auch durch die Freizügigkeit, europäische Wirtschaftsgemeinschaften.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, ne? Warum das so ist. Also diese Pendelmigration ist Olga Spar schon in unserem Dossier, kann man ja schon mal vorwegnehmen, schreibt es ja auch. Sie legt ja so einen großen Fokus auf die Freizügigkeit, die EWG, also Vorläufe der EU. 1961 oder 62 haben die ItalienerInnen dann Freizügigkeit, sie können sich frei bewegen im EU-Raum. Und deswegen kommen sie, gehen sie, wie sie ihnen passt. Und deswegen ist es so eine andere Geschichte. Aber da kommen wir vielleicht ein bisschen gleich zu, nur mal so diese Gründe, warum das also ist, aber in deiner Arbeit selber hast du da viel dann zu dem Thema gearbeitet?
Ja, total. Ja, also es ist ja tatsächlich so, das Projekt Migration war ein Forschungsprojekt, an dem ganz viele WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und so weiter gearbeitet haben, ganz unterschiedlich positioniert, aber zum Beispiel bei DOMIT, das war ja ein Kooperationsprojekt zwischen DOMIT, der Uni Frankfurt, der Europäischen Kulturanthropologie und dem Kölnischen Kunstverein. Und bei DOMIT war die Policy, alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen haben eine eigene Migrationsgeschichte. Und wir haben sozusagen die sogenannte Gastarbeit im Westen und die Vertragsarbeit im Osten aufgearbeitet und alle KollegInnen hatten eine eigene Geschichte und ich war zuständig für Italien. Das heißt, ich habe tatsächlich ein paar Jahre lang bin ich durch die Bundesrepublik gecruised und habe so ziemlich jede ItalienerIn, jeden Italiener getroffen und Interviews gemacht. Und was da eben auffällt, wenn du sagst, es gibt eine Leerstelle, es gibt einerseits eine Leerstelle, aber es gibt natürlich bei den Vereinen selber gibt es oder bei den Privatmenschen gibt es sehr viel Wissen, es gibt sehr viel Material, aber vielleicht hatte zu dem Zeitpunkt die Forschung noch nicht so genau drauf geguckt.
Ja.
Und es gab natürlich auch vorher schon Ausstellungen. Es hatte auch im Ruhrgebiet Ausstellungen gegeben. Das ist alles so ein bisschen zeitgleich mit Projekt Migration. Also sprich die Nullerjahre in der Zeit, als sich Deutschland überhaupt erst als Einwanderungsland versteht und so weiter, hatte es verschiedene Ausstellungen gegeben, die zum Beispiel auch diese Wechselwirkung zwischen der Italienliebe der Deutschen, die in den 50er Jahren dann eben anfangen, nach Italien zu fahren, und der Migration nach Deutschland von den ItalienerInnen, die anfangs halt einen total schlechten Ruf hatten und vor denen es auch, wie soll ich sagen, politische Angst gab, weil das die größte kommunistische Partei im Westen war und so weiter. Es gab also so eine große Angst vor der kommunistischen Infiltration. Deswegen hatten die ItalienerInnen, auch wegen der Kriegsgeschichte, sozusagen die Verräter, nicht so einen guten Stand am Anfang und haben eben auch super viel Diskriminierung und Rassismus erlebt.
Ja, ist interessant, dass du sagst, dass es natürlich doch auch erinnert wird. Nochmal so ein bisschen so die Frage, vielleicht auch, wer erinnert das? Also ich weiß noch aus der Kölner Zeit, Das lief ganz viel zum Beispiel auch über das Italienische Kulturinstitut, die haben natürlich alles Mögliche gemacht. Aber so in diesem Aktivistischen, was dann ja auch so slash wissenschaftlich dann wurde, wo dann eigentlich so eine zweite Generation angefangen hat, also eine Geschichte aufzuarbeiten, auch nochmal so eine Geschichte ihrer eigenen Eltern, ihrer Kämpfe, das Erbe, den Rassismus. Da fand ich, kam es eigentlich sehr wenig vor. Also politisch weniger. Zum Beispiel in meiner Gruppe damals, Kanakatak, da gab es auch einen einzigen mit italienischem Background aus Tübingen. Das war's. Und aus allen möglichen Ländern ganz viele, aber eben Italien so gar nicht. Und wenn ich mir so überlege, aus dem ganzen aktivistischen Bereich, antirassistisch, also die Leute mit italienischem Hintergrund, die kann ich eigentlich so an ein bis zwei Händen abzählen. Du gehörst dazu, ne? Aber wir haben ja schon öfter auch drüber geredet. Irgendwie sind wir auch immer so ein bisschen so alleine da drin oder so. Gut, lass uns noch mal ein bisschen unsere Arbeit weiter angucken. Wir haben uns dann ja getroffen, hast du ja schon gesagt auch, Christina, hier in Berlin, natürlich im Restaurant. Wie hieß nochmal das erste Restaurant?
Restaurant war auch bei Sipi.
Achso, bei Sipi. Nee, wir hatten uns getroffen, da warst du gar nicht dabei.
Auch bei Sipi.
Osteria Numero Uno.
Numero Uno, genau.
Ja. Von dem auch wichtiger historischer Ort in Berlin.
Von Lotto Cantinoa betrieben. Ja. Gab es einen schönen Artikel neulich
in der Zeit,
ja. Genau, von Anna Dotti. Lohnt sich wirklich reinzugucken. Da war Rosanna noch dabei von der Macaroni Akademie aus Köln. Und genau, wir hatten eigentlich darüber geredet und wir haben uns dann später zu dritt auch getroffen in Osteria Sipi, über die reden wir gleich noch, die ist ja irgendwie wichtig hier in Neukölln. Und eigentlich darüber, was fehlt eigentlich, ne? Welche Aspekte fehlen oder was könnte man hier alles erzählen? Vielleicht magst du darüber nochmal, weil es war so ein Annäherungsprozess irgendwie an das Thema und dann auch später an die Idee, ein Dossier zu machen, über das reden wir. Wir haben ja ein Dossier gemacht, das wollen wir hier natürlich auch vorstellen, das ist ja auch ein bisschen der Anlass jetzt auch dieser Sendung neben dem Jahrestag oder der Jahrestag war der Anlass für das Dossier.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, wir haben uns vor allen Dingen eben über diese Frage der Lehrstelle uns, glaube ich, angenähert. Und dann würde ich sagen, über unsere Biografien, wenn ich mich richtig erinnere. Und dass wir, glaube ich, allein da schon so Differenzen festgestellt haben, irgendwie mit der Fremdarbeitsgeschichte, mit der Gastarbeitsgeschichte. Und dass wir eben, ich glaube, auch vor allen Dingen anhand der Frage, wo sind eben diese ganzen ItalienerInnen hin, dass wir uns auch viel mit dem Thema Bildung beschäftigt haben. Das ist einfach ItalienerInnen immer noch diejenigen sind oder lange Zeit waren, sagen wir es mal besser so, die eben in der Hauptschule waren, einfach super schlecht abgeschnitten haben und deswegen vielleicht auch nicht in diesen akademischen Kontexten sind, wo wir uns ja auch irgendwie bewegen, im Kontext Forschung und Kunst und Kultur.
Ja, sie haben immer noch die schlechtesten Abschlüsse von den ganzen migrantischen oder Gruppen, immer noch bis heute eigentlich.
Genau, und ich glaube, diese Kontinuitäten haben wir uns so ein bisschen angeschaut. Ja. Und ich würde gerne noch was ergänzen zu vorher, auch zu der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt springe, sorry. Genau, es gibt halt Veronika Kuraba, die was über Körper und Gastarbeit geschrieben hat. Sie selber hat so griechische Migrationsgeschichte. Und da ist es schon auch so, dass, würde ich sagen, in der Wissenschaft gibt es ja auch so Trendbewegungen. Und Gastarbeit ist halt einfach nicht mehr so trendy. Gastarbeit ist sozusagen over. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Grund, weshalb nicht mehr so viel in der Wissenschaft so das Interesse an dieser Geschichte liegt, was natürlich voll schade ist. Weil ich ja schon auch immer sagen würde, solange nicht die letzte Geschichte erzählt wurde, ist das noch nicht vorbei.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, Wissenschaft unterliegt auch eben Trends und Konjunkturen.
Ja, und es ist ja keine extra Geschichte, wo man sagt, das ist over, heute gibt es Wichtigeres, sondern es baut ja aufeinander auf.
Genau.
Also die Geschichte der Gastarbeit ist ja auch die Geschichte, die sozusagen dieses Land zu einem Einwanderungsland gemacht hat und die Kämpfe der ersten, zweiten Generation, vor allen Dingen die Millionen von Menschen, die hier geblieben sind, sich angesiedelt haben, sesshaft geworden sind, im Grunde genommen ja diese Gesellschaft in eine postmigrantische Gesellschaft sozusagen transformiert haben durch ihre Resilienz, durch ihr Leben halt einfach, den Versuch, ein gutes Leben hier aufzubauen. Und das sind ja sozusagen die heutigen Kämpfe docken ja daran an und sollten sie vielleicht auch stärker, insofern ist ja die Erinnerung an die Geschichte der Gastarbeit eine Erinnerung sozusagen der Verteidigung der Migrationsgesellschaft.
Ja, total.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, also wir haben schon ein paar Gründe genannt, ne, auch die Pendelmigration, die geografische Nähe und so weiter. Vielleicht liegt es auch daran, dass in dem Moment, wo man angefangen hat, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, auch im Kunstfeld, im Wissenschaftsfeld und das dann auch öffentlich sichtbarer wurde, zum Beispiel im Projekt Migration, die italienische Geschichte schon ein Stück weit in Vergessenheit geraten war. Und was ja dann auch durch Kanaka-Tag und so weiter ganz prominent geworden ist, sind die Kämpfe der 70er Jahre. Und da gab es einen unglaublichen Fokus auf den Streik in Köln bei Ford, später bei Pierburg, den haben wir auch aufgearbeitet, bei Domit damals. Wir haben auch diesen Film Pierburg, ihr Kampf ist unser Kampf und so weiter, wo es ja vor allen Dingen um migrantische Frauen geht. Das sind aber alles die 70er Jahre und ein Fokus, ein Schwerpunkt lag dann auch immer auf dieses Anwerber kommt von 1961 der Türkei. Und die 50er Jahre sind, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und jetzt in dieser postmigrantischen Zeit ist es ja so, und das ist ja auch gut so, dass wir sozusagen jenseits von Identitätspolitiken uns eher so Mechaniken auch von Rassismus angucken und wie kommen die Dinge so zusammen. Und da ist tatsächlich auch dieser Fokus auf die Anfangszeiten auch ein Stück weit zurückgegangen.
Ich finde das schon irgendwie, also wichtig und irgendwie gut anzuschließen, weil ich glaube, zum Beispiel, weil du ja eben meintest, dass du die ItalienerInnen an einer Hand so abzählen kannst. Ich glaube, deswegen habe ich mich zum Beispiel privat auch immer an der eher türkeistämmigen Community, was auch immer die ist, orientiert. Ich glaube, weil ich mir schon auch irgendwie so eine gewisse Art von Ersatz gesucht habe, weil ich gemerkt habe, da gibt's irgendwie Schnittmengen. Und dann fühle ich mich irgendwie eher der zugehörig und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig auch zu sagen, weil ich glaube schon auch eben uns, wer auch immer dieses uns ist, so der Vorwurf gemacht wird, ne? Ich meine, ihr seid ja weiß, was labert ihr da eigentlich? Was macht ihr jetzt irgendwie so ein Fass auf um diese italienische Migration? Und ich glaube eben, es ist, glaube ich, wichtig, diese Kontinuitäten aufzuzeigen von Diskursen über Messermigranten bis hin zu Kämpfen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist, glaube ich, irgendwie, weshalb wir uns hier eigentlich versammeln.
Genau, ich glaube, das ist was total Wichtiges. An mir ging es ja genauso, dass ich seit Jahrzehnten jetzt diese Migrationsgeschichte erzähle und ich erzähle eigentlich immer eine Geschichte von eine andere Geschichte, wo ich mich da auch wohler fühle mit den ganzen Leuten aus anderen Ländern zusammen. Und klar, also ich habe auch vor 5 Jahren eine Geschichte hier, Jahrestag, Gastarbeit, war immer der gemeint, immer der Anwerbevertrag mit der Türkei. Das ist eigentlich so paradigmatisch, damit fängt das irgendwie an. Also wird es erinnert, die Geschichte der Gastarbeit ist eben die Geschichte der türkischen Einwanderung. Und das hatten wir ja auch besprochen, dass es da so eine Art, wie so eine Art Scham gibt, ne, zu sagen, auch über die Italiener zu reden, weil eben es irgendwie doch so ein Bild gibt von, dass es alle mögen Italiener, Italienerinnen, weil die sind so, keine Ahnung, alle mögen das Essen und das Land und sind voll integriert und sie sind christlich, also so christlicher Kontext sozusagen und nicht muslimisch und deswegen gibt's auch eh kein Problem. Und dann gleichzeitig, und das fand ich ja eigentlich das Bewegende auch an unseren ersten Treffen, wo wir uns getroffen haben, gesprochen haben und angefangen, unsere Familiengeschichten zu erzählen. Die waren natürlich alle unterschiedlich und doch aber in ganz vielen Punkten echt sehr ähnlich, weil es nämlich Geschichten waren, die mit absoluter Armut zu tun hatten und absoluten Erfahrungen von Rassismus. Und genau diese Geschichten haben so wenig Platz eigentlich in diesen sowohl offiziellen, aber eben auch in diesem aktivistischen Erinnern, weil es eben gesagt hat, wieso, was, mit denen gibt es doch gar kein Problem. Also ne, alle mögen sie und es stimmt eben nicht. Also du hast ja eben schon gesagt, Schulabschlüsse, verwehrte Bildungswege bis heute sind immer noch Hauptschule, ganz stark, ganz viel. Und aber eben, es gibt eben auch so eine Geschichte, die eben ganz ähnlich ist auch zu der Einwanderung aus der Türkei in anderen Ländern. Und dann war das ja so ein bisschen so ein Überwinden zu sagen, jetzt erzählen wir mal diese Geschichte irgendwie. Und dann haben wir uns ja zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen und sind auf die Idee, das haben wir schon ein paar Mal so angeteasert, wir haben noch gar nicht gesagt, was es ist, ein Dossier zu machen. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was für ein Dossier haben wir denn gemacht?
Also wir haben mit Leuten gesprochen, die irgendwie irgendwas im Kontext der italienischen Migrationsgeschichte ja damit zu tun haben. Also sowohl irgendwie biografisch, als auch wissenschaftlich, als auch irgendwie aus einer gewerkschaftlichen Perspektive und haben dann eben bisher 8 Gespräche geführt, die auch online einzulesen sind auf der Rosa-Lux-Seite. Ich weiß gar nicht der Titel. Wie heißt der nochmal? 70 Jahre La Deutsche Vita, Erinnerung, italienische Migration als Erinnerungslücke oder so.
So ähnlich.
So ähnlich. Seht ihr dann. Genau. Und haben da eben mit ganz unterschiedlichen Leuten gesprochen. Also zum Beispiel eben mit Nuria Cafaro über italienische Kämpfe und auch die Rolle der Frau in der italienischen Migration.
Angefangen haben wir mit einem anderen. Wir sind so ein bisschen chronologisch da auch durchgegangen. Wir haben ja gesagt, eine italienische Einwanderung fing eigentlich nicht erst mit 55 mit dem Anwerbevertrag an, sondern geht natürlich viel länger wie alle anderen Einwanderungen auch, aber eben auch spezifisch diese hat nochmal eine andere Vorgeschichte auch. Eigentlich schon natürlich noch älter und schon immer irgendwie, aber eben hat sehr stark auch in Fahrt aufgenommen im Nationalsozialismus, weil Deutschland und Italien da Verbündete waren. Und Italien ein faschistisches Land, damals unter Mussolini, mit Hitler Deutschland verbunden. Und 37 nimmt das so richtig Fahrt auf und 38 kommen sehr, sehr viele italienische Fremdarbeiter, wie es damals noch hieß, nach Deutschland zu arbeiten. Und vor allen Dingen 41, als dann der deutsche Überfall auf die Sowjetunion war und ganz viele Deutsche da eingezogen worden sind in den Krieg und hier Hunderttausende von Arbeitskräften fehlten, wurde das vor allem mit italienischen Arbeitern dann versucht, diese Lücke zu füllen. Und genau, und für mich war das eben zum Beispiel wichtig, diese Geschichte auch mit drin zu haben im Dossier, weil es eben auch meine sozusagen Familiengeschichte ist, weil ich ja meinen Lebtag immer eigentlich mit der zweiten Generation zusammen erinnert habe, aber ich bin ja eigentlich gar nicht zweite Generation, sondern dritte Generation Fremdarbeit. Mein Opa ist 39 nämlich gekommen nach Kassel und ist eben einer der wenigen, die 45 geblieben sind. Und warum das so ist, warum so viele Leute dann auch wieder zurückgegangen sind, darüber erzählt Carlo Gentile, der ist Historiker an der Uni Köln, in dem Interview ganz viel. Das ist wirklich, also mir hat das sehr viel bedeutet. Ich finde es auch echt einen spannenden Artikel, auch nochmal zu gucken. Du hast ja schon gesagt, Aurora, ne, die Italiener galten dann als Verräter, weil 43 Italien die Seiten gewechselt hat im Krieg. Und dann plötzlich zum Feind erklärt worden sind. Italien wurde besetzt. 1 Million Soldaten wurden sofort gefangen genommen. 600.000 davon ist nach Deutschland verschickt in Gefangenenlager. 40.000 jüdische Italienerinnen sofort in die Vernichtungslager gebracht und ermordet worden. Also diese Geschichte kippt halt 43 und dann, deswegen gehen 45 eigentlich fast alle zurück. Ein paar bleiben aber eben, so wie mein Großvater. Und 55 kommen sie dann wieder als Gastarbeiter und gelten hier als Verräter und gleichzeitig aber, ne, das erzählt ja Carlo auch, ist der Hass auch auf der anderen Seite, weil natürlich diese Front, die durch Italien zieht, von Süditalien ab 43 bis 45 Norditalien, auch eine ist, wo unglaubliche Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht an der Zivilbevölkerung stattgefunden hat. Also der Hass, so ein gegenseitiger Hass, aber sie kommen eben und dann beginnt dann ein neues Kapitel der Geschichte.
Ich habe auch tatsächlich bei meinen damaligen Recherchen habe ich einige Männer waren das interviewt, die als die sozusagen dann als Fremdarbeiter hier waren und dann in diesen Zwangsarbeiterstatus überführt worden sind und die sind dann geblieben, weil sie deutsche Frauen kennengelernt hatten. Also sie sind dennoch geblieben,
ja,
in Deutschland.
Ja, so war es bei meinem Opa ja auch, genau.
Ah ja, okay, das war die gleiche Geschichte. Und die haben natürlich, auch die Frauen haben unglaublich viel Rassismus erlebt. Also man hat ihnen ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und so weiter. Das heißt, sie wurden dann automatisch auch Ausländerinnen und haben eben ja alles erlebt, was dann andere Communities später erlebt haben. Und ich glaube, das ist auch so eine Erzählung. Also es gibt wie so eine Art Hit-Parade. Ne? Die ItalienerInnen waren die Ersten, haben viele Dinge erlebt, die dann andere Communities später. Und mit dem Kommen der anderen Communities ist dann deren Geschichte ein Stück weit zurückgetreten und wird eben in so einer Art Erfolgsgeschichte dann weiter erzählt, als was haben die für ein Problem und so weiter. Das sind doch die VIP-Migrantinnen. Aber auch die Geschichten, die mir mein Vater erzählt, der ist 1960 gekommen. Genau diese Anrufung von Badoglio Verräter und so weiter bis hin zu, und deswegen haben wir auch die Macaroni Akademie gegründet, als so eine Art Wiederaneignung dieses Begriffes, als eben Trigger, Spaghettifresser, Macaroni und so weiter, mit all den ja Marginalisierungserfahrungen von, was weiß ich, du kriegst keine Autoversicherung oder kriegst keine Wohnung. Meine Schwester, die in den 60er Jahren geboren wurde, wurde auch total verkloppt. Und was ich erlebt habe, ich bin ja in dieser sizilianischen, italienischen Community aufgewachsen. Dass es vielleicht, weil es auch die ersten Leute waren, einen unglaublichen Assimilationsdruck gab. Also es gab gar nicht so ein Begehren, sozusagen die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Die eigene Geschichte war Zeitgeschichte, sozusagen einfach noch viel zu nah, um die sozusagen historisch sich anzugucken. Und es gab diesen ganz starken Assimilisierungsdruck am Anfang. Also ich kannte viele Familien, die gesagt haben, wir reden auf gar keinen Fall mit unseren Kindern Italienisch, wir reden nur Deutsch und wir galten so ein bisschen als die Ausnahme, weil unsere Eltern mit uns Italienisch gesprochen haben. Also wir sind eigentlich dreisprachig aufgewachsen, weil sie haben untereinander Sizilianisch gesprochen, uns Italienisch beigebracht. Das ist ja dann auch so ein Nord-Süd-Gefälle, ne, innerhalb der italienischen Community. Und dann draußen haben wir halt Italienisch geredet.
Hm. Und hier bei Triggerwarn bist du, also ich kenne das auch, ich bin in Süddeutschland zur Schule gegangen.
Ja.
Da gab es sehr viele ItalienerInnen in meinem Dorf, weil da eben auch so die chemische Industrie sehr stark war. Du hast so zwei Riesenwerke. Also waren sehr, sehr viele, sozusagen südliche Teil des Ortes waren italienische GastarbeiterInnen Und die Hauptschule, Sonderschule war voll mit italienischen Kindern. Ganz wenig auf der Realschule und auf dem Gymnasium war ich der Einzige mit italienischen Namen. Also, und es gab halt total da in Süddeutschland diesen Spaghetti-Fresser-Diskurs.
Ja,
also
ja, ja.
Beschimpfungen und Schinke hieß es da im Süden, in der Schweiz ja auch. Also dieser ganz klare Rassismus. Die Kanaken waren halt da, die Italiener. Also ganz klar.
Ja, ja, das war bei uns auch so. Und dann natürlich keine Gymnasialempfehlung und so weiter. Also ich war auch dann die Einzige, beziehungsweise es gab italienische Kinder, aber die waren aus akademisierten Familien. Das waren keine Kinder von ArbeitsmigrantInnen, sondern, was weiß ich, da war jemand von der Botschaft und so weiter. Also eine ganz andere Klasse.
Und du bist ja jünger, Christina. Kennst du das noch aus deiner Kindheit? Kennst du solche Art von Anfeindung noch?
Ja, total. Also ich meine, ich hatte auch so einen starken Assimilationsdruck, vor allen Dingen in Richtung Bildung, also weniger vielleicht so sprachlich. Ich habe halt zwei ältere Schwestern. Ich glaube, das hat irgendwie auch vieles erleichtert, weil ich kenne das, was ihr sprecht, eher von meiner ältesten Schwester, so mit keine Gymnasialempfehlung und so weiter. Aber ich hatte das ja auch an diesem Abend erzählt, als wir unser Dossier vorgestellt haben, dass es schon aber auch so Momente gab in meiner Bildungsbiografie, die ich so nachträglich irgendwie dann doch irritierend und auffällig fand und eventuell mit sowas wie Entrechtung oder ja Rassismus, Diskriminierung, was auch immer benennen würde. Wie zum Beispiel, ich konnte schon sehr früh lesen und schreiben und dann aber wurde ich trotzdem sehr aktiv von der Lehrerin in der ersten Klasse beibehalten als ihre Assistentin, um den anderen Ausländerkindern irgendwie beim Unterricht zu helfen. Und das fand ich schon irgendwie irritierend. So, wenn man vielleicht irgendwie bei einem deutschen Kind irgendwie da gesagt hätte, okay, du solltest jetzt eine Klasse überspringen oder ähnliches, ne? Ja, solche Momente gab es eben schon ganz stark. Oder ja, also so Momente in der Bildungsbiografie sind schon irgendwie auffällig, wo ich sagen würde, das war irgendwie anders.
Ja. Wie ist das denn? Also, ne, deine Familie kommt aus Sizilien, mein Großvater kam aus Neapel. Mhm. Wo kommt denn deine Familie? Magst du das erzählen? Oder?
Ja, natürlich. meine Familie kommt aus Kalabrien. Mhm. Das ist ja mitunter auch eine der ärmsten Regionen in Italien. Und genau, die kommen aus so einem sehr kleinen Bergdorf. Und da sind halt über die Hälfte des Dorfes einfach ausgewandert. Und die meisten halt tatsächlich auch einfach in dieselbe Stadt. Das ist halt einfach so diese typischen Migrationsbewegungen. Ne? Einer geht vor und dann sagt jetzt ganz okay, hier komm mal nach. So ein bisschen basically gesagt, was nicht ganz stimmt, genau. Aber ja. Und dann ist mein Vater, der hatte erstmal diese Bewegung Richtung Norditalien, nach Mailand, weil es ja damals in Italien dieses auch sehr, würde ich schon noch sagen, rassistische Programm gab, dass man ja, es gab so eine Art Stipendien, also wurde mir das erklärt, vielleicht wisst ihr da besser Bescheid, dass so Norditaliener und Süditaliener haben jeweils unterschiedliche Arten von Förderprogramme bekommen. Die Norditaliener konnten relativ schnell nach Schulabschluss eigentlich in ein Studium gehen und die SüditalienerInnen, um sie sozusagen von der Straße zu holen und abzuwerben von der Mafia auch, durften im Norden nochmal die Schulausbildung
also
machen.
Kinder, die in den Norden verschickt wurden.
Und das ist total absurd, weil mein Vater ist eben mit 13 nach Mailand gegangen und hatte eben die Hauptschule, aber hat sie dort wiederholt. Also das ist ja natürlich, das sagt ja viel aus über das Bild des Nordens über die SüditalienerInnen. Genau, und dann hat er gleichzeitig eben auch eine handwerkliche Lehre bekommen. Ich glaube Maurer oder so war das damals. Und dann gab es irgendwie viel Stress, sage ich mal. Und dann hat mein Opa, der eben auch schon in Deutschland war, als Minenarbeiter im Pott, hat gesagt, nee, du kommst jetzt mit nach Deutschland und dann so sind die nach Frankfurt gekommen. Genau, ich bin halt in der Nähe von Frankfurt groß geworden. Und ja, und dann mit Familiennachzug irgendwann mal, so 10 Jahre später ist meine Mutter gekommen. Und ja, wir sind halt immer so ein bisschen aufgewachsen auf gepackten Koffern. Mhm. Also mit zusammengestellten Möbeln in einer viel zu kleinen Wohnung für 5 Personen im Sozialbau und immer mit der Aussage, nächstes Jahr gehen wir aber wieder zurück. Mhm. Genau, und meine Eltern sind dann tatsächlich, das finde ich schon irgendwie eine bittere Geschichte, mit dem, meinem Vater wurde gekündigt und mit dem, mit dieser Kündigung ging auch die Rückkehr meiner Eltern einher. Und ich glaube schon, also ich habe mich da oft gefragt, was passiert denn, wenn du über 45 Jahre in Deutschland lebst und irgendwie es nicht geschafft hast, dich sozial eingegliedert zu werden oder dich zugehörig zu fühlen, dass du nach über 45 Jahren mit 3 Kindern in diesem Land denkst, ich glaube, ich gehe lieber zurück in dem Dorf, wo du 13 Jahre gelebt hast. Also du hast überhaupt keinen Bezug mehr zu dieser Gemeinschaft. Und mein Vater hat das damals so richtig bitter ausgedrückt, dass er meinte, na, ich bin als Gastarbeiter gekommen und mein Vertrag ist jetzt zu Ende. Das heißt, dein Arbeiterstatus, dein Gaststatus war vorbei.
Ja.
Und dann.
Nach 45 Jahren.
Über 45 Jahren, ja.
Ja. Das ist sowas so verrückt.
Das ist schon bitter irgendwie.
Und ich meine, für die, die das jetzt so, die italienischen, von deutschen Perspektive ist das nochmal ein bisschen anders, dieses Verstehen von dieser krassen Differenz zwischen Norditalien und Süditalien. Für ja. viele NorditalienerInnen ist ja der Süden, ist ja ein anderes Land, und viele aus dem Süden, für die ist auch der Norden ein anderes Land, und oder war es früher auf jeden Fall nochmal viel stärker. Bis dahin, du hast, glaube ich, auch erzählt in der bei der Abendveranstaltung, bis dahin, dass man eigentlich das Italienisch gar nicht versteht.
Genau.
Weil man halt Dialekt spricht.
Genau.
Und Dialekt heißt in Italien wirklich andere Sprache. Und dann kann man gar kein Italienisch, und der Norden ist sozusagen wirklich ein fremdes Land, und es gibt dort einen richtigen Rassismus gegenüber Leuten aus dem Süden. Also
ja.
nicht so Vorbehalte, wie man es vielleicht in Deutschland so kennt, sozusagen Westdeutschen, Ostdeutschen, sondern richtigen Rassismus und auch Entrechtung. Also dass die Leute wirklich keine Rechte hatten, teilweise sogar, dass Olga Sparschuh, schreibt das ja in ihrem echt ganz super tollen Interview, erzählt, dass dass die teilweise in Norditalien weniger Rechte hatten als in Deutschland, in München, ne? Das war ja ihr Beispiel, weil es dort gab schon Europa-Freizügigkeit, konnten sie alles selber auswählen, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, und in Norditalien durften sie es noch gar
ja.
nicht.
Ja, ich finde das nämlich schon erstaunlich, weil wenn ich so eben zum Beispiel mit diesen sogenannten Euromovern, also den neuen ItalienerInnen, die jetzt irgendwie nach Berlin kommen, das sind ja super viele, die hier leben, manchmal so rede und aus dem Norden kommen, dann denke ich so, krass, ich habe viel mehr mit einer Person, die irgendwie aus der Türkei kommt oder Kurdisch ist oder so, zu tun, als mit einer Person aus Norditalien. Und ich finde das schon irgendwie erstaunlich.
Also, ja, das ist ja nochmal so ein Phänomen. Ne?
Ja. Glaub,
darüber reden wir gleich nochmal mit den Euromovern. Gehen wir nochmal ein bisschen ins Dossier. Ihr habt es ja, glaube ich, schon gesagt, Nuria Cafaro aus Köln hat auch, mit der haben wir auch ein Interview geführt. Sie redet vor allen Dingen über gewerkschaftliche Kämpfe, Arbeitskämpfe und sehr stark aber auch über die Frauen, also die Bedeutung der Frauen in diesen Kämpfen. In der auch 60er, 70er Jahre, da sind wir ja noch so ein bisschen in dem Online-Dossier, wir sind ja so ein bisschen chronologisch teilweise durchgegangen und thematisch auch. Genau, du hast schon ein bisschen erzählt, also eure Eltern waren auch Industriearbeiter dann, also kennt ihr, also diese, wie Nuria das beschreibt, diese Auseinandersetzung, es gab diese wilden Streiks in der 60er, Anfang der 70er Jahre, diese große Organisierung von Lotta Continua in den Betrieben. War das was, was ihr so auch oder eure Eltern kannten?
Also meine Familie tatsächlich nicht. Also ja, historisch ist es so, die ItalienerInnen haben schon ganz früh gestreikt. Was weiß ich, bei VW gab es schon 1962 diesen ersten Streik. Und wie du sagst, es gab die außerparlamentarischen Gruppen in München, in Frankfurt, auch in Berlin und so weiter. Also eine super wichtige Geschichte. Und Köln war da tatsächlich auch so ein Zentrum. Also da gab es auch sozusagen Ableger der kommunistischen italienischen Partei. Diese Geschichte möchte ich kurz erzählen, weil die ganz lustig ist. Als ich in Köln angefangen habe zu recherchieren, bin ich eben in diese Vereine gegangen und habe eben auch so die alten Kommunisten, die da quasi noch übrig waren, angetroffen und kennengelernt und stoße also auf eine Geschichte, die wiederum mit meiner persönlichen Geschichte verbunden ist, weil der ehemalige Generalsekretär der italienischen kommunistischen Partei in Köln, Pietro Ippolito, kommt aus dem gleichen sizilianischen Dorf wie meine Familie, aus Resutano in der Provinz von Caltanissetta auf Sizilien, und ging mit meiner Schwester, die wiederum auf Sizilien bei der Großmutter aufgewachsen ist, zur Schule. Also es gab so eine unmittelbare Verbindung. Meine Eltern sind auch nach Hessen gekommen, Christina, wie deine, und ich meine dein Opa ja auch. Also
ja.
Wir haben so eine Hessengeschichte sozusagen. Also mein Vater ist auch als Maurer, hat er sich anwerben lassen und ist in Darmstadt gelandet. Und tatsächlich kann ich sagen, meine Familie war in dem Sinne nicht politisch organisiert, aber sozusagen immer politisch aktiv im Sinne von für die eigenen Rechte kämpfen. Aber ich habe jetzt nicht erlebt, dass meine Eltern, was weiß ich, in irgendeiner Partei oder bei der Gewerkschaft organisiert waren. Was ich von meinem Vater weiß, der ist ja leider auch schon sehr, sehr lange tot, das heißt, bestimmte Geschichten konnte ich gar nicht mehr aufarbeiten, da ist er in den 50er Jahren bei diesen Landbesetzungen auf Sizilien mit dabei war. Und Christina, du hast gerade gesagt, ne, auch Flucht vor der Mafia, das ist das, was mein Vater auch immer erzählt hat, es gab nicht so viel Alternative. Also es gab die Alternative, nach Norditalien zu gehen. Das haben meine Eltern auch zwischendurch versucht. Es gab so einen Moment, wo sie eine Wohnung in Mailand gekauft hatten und ähnliche Dinge beschrieben haben, wie du sie gerade beschrieben hast, nämlich so diese totale Abwehr- und Rassismuserfahrung in Norditalien. Und in Deutschland waren sie dann aber eigentlich total angepasste ArbeiterInnen, wenn man so will. Also sie kamen aus einer feudalen Kultur, ne? Also Landarbeit auf Sizilien. Mein Vater hat Horrorgeschichten erzählt von der Landarbeit, also ne, Feudalherren, die vom Balkon runterpissen und ihre Arbeiter sehr schlecht behandeln und ich wünsche dir eine schlechte Ernte und so weiter. Das heißt, die Erfahrung dann, trotz auch Segregation und trotz auch Diskriminierungserfahrung in Deutschland, aber eine Arbeit zu haben und am Ende des Tages eine Lohntüte zu haben, das war für beide meine Eltern besser als das Leben, was sie auf Sizilien hatten. Meine Mutter kam als Näherin, die kam dann 61, hat sich auch anwerben lassen. Und da hatte mein Vater aber schon total tolle Beziehungen zu deutschen Familien. Das waren so die Italienliebhaberinnen, die dann auch anfingen, Italienisch zu lernen und so weiter. Und die haben die total unterstützt. Also die hatten einfach Glück. Die Baracken in Darmstadt, wo die italienischen sogenannten Gastarbeiter gewohnt haben, waren im Komponistenviertel. Das ist so eine reichen Gegend in Darmstadt, aber an den ganzen Professores und Ärzte und so weiter. Und also, da ist mein Vater dann abends so rumgelaufen, hat so irgendwie in die Gärten geguckt, so nach dem Motto, mit Hand und Fuß sich verständlich gemacht, so kann ich bei dir den Garten machen. Und so hat er sich dann am Ende auch mit diesen Leuten angefreundet. Das waren dann die Leute, bei denen wir sonntags Kaffee getrunken haben. Und eine der Familien hat dann das ist die Familie Neumann, Elisabeth, die hat dann tatsächlich, als meine Mutter nach Deutschland kam, es war im Mai 61, das erzählt sie immer noch so, dass sie sagt, sie hat den ganzen Tag geheult, sie hat irgendwie dieses sonnige Sizilien verlassen, hat dann diese Zugfahrt hinter sich gebracht und es war hier bitterkalt und dann hat sie eben gleich angefangen zu arbeiten. Und Elisabeth Neumann war dann die Person, die mit ihr diese ganzen Behördengänge gemacht hat, ihr, keine Ahnung, die erste Woche von ihrem Sohn Spaghetti in die Fabrik hat bringen lassen und so weiter und so fort. Das heißt, meine Eltern hatten Glück, hatten eine gute Erfahrung und die Arbeit, die sie hier gemacht haben, war für sie besser als das, was sie auf Sizilien erlebt hatten. Deswegen hatten sie selber nicht so den Impuls, was weiß ich, sofort in die Gewerkschaft zu gehen und sich politisch zu organisieren, aber sie haben auf ihre Art und Weise sozusagen für Gerechtigkeit gekämpft und haben auch immer, wenn wir zum Beispiel nach Sizilien gefahren sind, da habe ich echt so Szenen im Kopf, wo wir dann irgendwie zu so Behördengänge machen müssen und dann natürlich so diese typisch, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das wird so eine Mafia-Geschichte.
Ich will noch sehen.
Nee, das erzähle ich jetzt, das ist total bescheuert. Ne, aber so dieses, was hast du mir mitgebracht? Ja, und, ja. Also, hast du mir Zigaretten mitgebracht und das und jenes und so diese Erfahrung auch mit den Behörden. Deswegen, ich möchte jetzt nicht so tun, einerseits, als hätten sie keinen Rassismus erfahren und gleichzeitig aber auch sagen, sie haben trotzdem etwas erlebt, was für sie besser war als vorher.
Ja, das ist ja aber, also ich meine, du sprichst zwei Sachen an. Einerseits natürlich diese Verhältnisse in Süditalien in 50er, 60er Jahren natürlich davor. Lorenzo Arnese, den wir auch in unserem Dossier haben, Nihat Öztürk erzählt über ihn, er war ja letzte Woche auch in Berlin hier bei unserer Veranstaltung dabei, erste Generation, der schon 58 kam. Er erzählt das ja auch, in Apulien, wie er als Junge da gearbeitet, geschuftet hat den ganzen Tag, nur für Essen und manchmal noch nicht mal dafür, keine Schule, gar nichts. Und dann ist es, dann kommt er irgendwie nach Deutschland zum Bauern, nach 3 Tagen und 3 Nächten Zugfahrt und kommt dann nachts an und morgens um 6 muss in den Schweinestall ausmisten und trotzdem sagt er aber, dieser Bauer, mit dem ist er bis heute befreundet, weil der Unterschied nämlich zu den Großgrundbesitzern in Apulien war, nämlich, dass diese Bauernfamilie, mit denen saßen die zusammen am Tisch morgens, haben gefrühstückt und also so. Und man denkt so, das ist ein krasser Rassismus und es ist auch ein gleichzeitig, ist aber auch nochmal eine Erfahrung, die trotzdem eben besser war. Und ansonsten das andere, was du jetzt auch gesagt hast, mit diesem Glück, ne? Meine Eltern hatten Glück. Also mein Vater hatte auch Glück. Er ist so, ich würde gleich auch gerne nochmal über diesen Punkt der Familien sprechen. Er ist auch von seinem Vater dann irgendwie in Nordhessen in so ein Kinderheim geschickt worden, viele Jahre, weil er ihn da aus den Hufen haben musste, weil er da schon gekocht hatte, da für die amerikanischen Soldaten in deren Nachtclubs. Und er war getrennt und dann hat er die da, sozusagen die Kinder da in diese Kinderheime. Also irgendwie so ganz an die Geschichte war eigentlich schon vorgezeichnet, die Geschichte der Armut eigentlich im Grunde genommen. Und dann ist es halt immer so eine Ausnahme, irgendwas passiert dann, das ist ein großer Zufall, bei ihm war es halt ein Lehrer, der sagte, der Junge soll auf die Realschule und nicht auf die Volksschule. Den gab es halt, diesen Lehrer, und deswegen konnte er dann irgendwie so seinen Bildungsweg dann da machen, sehr verschlungen, aber am Ende hat es ihn dann doch auch an die Uni gebracht tatsächlich. Und aber das sind so Glücksgeschichten, die, und bei Lorenzo war das ja auch so, ne? Er will zu VW und er kommt nicht rein und dann schleicht er sich rein in so eine Besuchergruppe und schleicht sich weg aus der Besuchergruppe im Werk, geht zum Personalchef, klopft an die Tür und der hat einen guten Tag oder ist ein netter Kerl, sagt, ey Mensch, das beeindruckt mich, ich stell dich ein. Also, aber es ist eine absolute Ausnahmegeschichte. Und ich würde gern darüber nochmal reden. Du hast gesagt, deine Schwester ist in Sizilien geblieben, über diesen Punkt nämlich der Familien, weil wir haben ja auch ein Interview drin, was mich persönlich wirklich total bewegt, diese Geschichte. Das sind das Interview mit den beiden von Tesoro, dem Verein in der Schweiz, Julia Bernardi und Paola De Martin, die dort die Gastarbeiter, also die Einwanderungsgeschichte aus Italien aufarbeiten und fallen unter diesem Aspekt des systematischen Angriffs, staatliche Destabilisierung der migrantischen Familien eben sozusagen gucken, weil da Ehe verboten wurden, die durften keine Kinder kriegen, die Kinder durften nicht im Land bleiben länger als ein halbes Jahr, glaube ich, oder also wenn nicht das ganze Jahr. Sie mussten rausgefahren werden nach Italien zurück, wurden dann teilweise zurückgeschmuggelt im Kofferraum, im Auto, dann versteckt zu Hause, dass die Nachbarn es nicht sehen, monatelang. Also so ein absolutes Trauma, eine absolute rassistische, Sie sagen eugenische Familienbiopolitik eigentlich, die so diese Familien, migrantischen Familien destabilisiert. Und genau, wenn ich so an meine eigene Familie, die Kinder dann irgendwie ins Kinderheim, dann öffnet mein Großvater dann die erste Pizzeria in Frankfurt 1960, holt sich dann so einen Neffen da aus Neapel, weil er jemand braucht in der Küche, holt mein Vater aus dem Kindern, weil er eben jetzt und die Schwester, weil er eben die Leute braucht in der Küche zum Arbeiten. Also dieses, ne, man verschickt die Kinder, weil man es irgendwie auch muss oder denkt, das gehört sich so. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Kennt ihr diese Geschichten eigentlich auch? Du hast es ja auch schon erzählt, ne? Ich weiß nicht.
Ja, ich würde sagen, das ist eine ganz typische Geschichte von Destabilisierung von Familie. In unserem Fall oder vielleicht auch im Fall vieler ItalienerInnen, die ich hier in Deutschland kenne, war das sozusagen keine staatliche Regulierung oder keine staatliche biopolitische Praxis dahinter oder so. Das ergibt sich aus der Natur der Sache, dass es einfach keinen gibt, der sich dann um die Kinder kümmert. Ne?
Aber es hat eine Systematik auch.
Ne? Es hat insofern eine Systematik, als natürlich dieses ganze Anwerberegime so auf Arbeitskraft aus ist. Ne? Also auch wenn man sich, was weiß ich, die ganzen Bildungsunterlagen am Anfang anguckt, es geht um Arbeitskraft. Das heißt, es gibt jetzt auch keine Organisation, es gibt ja anfangs auch gar keine Schulpflicht und so weiter, die jetzt dafür sorgt, dass die Kinder gut versorgt wären. Und deswegen bleiben ja auch viele zurück. Und es hat was mit dieser Perspektive zu tun von wir gehen zurück. Und das betrifft nicht nur die italienischen Familien, es betrifft ja viele andere, die sogenannten Kofferkinder, die dann eben von hier nach da verschickt werden. Und in unserem Fall war es so, dass meine Eltern anfänglich dachten, sie würden 2-3 Jahre in Deutschland bleiben. Du hast vorhin von Armut gesprochen, es hatte so ein paar Schicksalsschläge gegeben, deswegen viel Geld verloren, krankes Kind, Hausbrand und so weiter. Also wir gehen nach Deutschland, verdienen ein bisschen Geld, bauen am Haus weiter und kehren zurück. Und meine Schwester, die 53 geboren wurde, Maria Antonietta, war dann eben schon 7, als meine Mama 61 kam. Und zweite Klasse. In Italien geht man ja zum Teil auch mit 5 schon in die Schule. Und wurde dann bei meiner Nonna Fania zurückgelassen. Mit der Idee, dass sie sowieso bald zurückkommen würden. Und sie haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Mit der Idee, dass meine Schwester eben in der Schule weitermachen kann. Und irgendwie haben sie es dann verpasst, wenn man so will. Weil sie haben von Jahr zu Jahr gedacht, sie würden zurückgehen. Dann gab es diesen einen Versuch, sich in Mailand so wieder zu vereinigen. Das war dann in den 70er Jahren, weil meine Tante Rosa in Mailand war. Und irgendwann war es dann für meine Schwester zu spät. Meine Schwester hat tatsächlich in Italien Germanistik studiert. Ich habe in Deutschland Italienistik studiert. Wir haben sozusagen so eine gespiegelte Geschichte. Sie hat sich natürlich auch auf die Suche begeben nach dem Ort, wo ihre Eltern jetzt sind. Und wir Geschwister, wir sind 2 Schwestern hier. Meine Schwester Mima und ich sind zusammen hier in Deutschland aufgewachsen. Ich hatte meine Wurzelsuche nach Italien. Und als dann meine Schwester in den 70er Jahren nach Deutschland kam, die hatte hier einen super Job, die hätte sozusagen über das italienische Konsulat muttersprachlichen Unterricht geben können und so weiter, ist sie dann aber nach 2 Jahren nach Sizilien zurückgekehrt, weil das ihr Zuhause war, weil die Oma die Mutter geworden war und ihr damaliger Freund, der jetzt ihr Mann ist, dann eben da war und so weiter. Und das heißt, diese Familienzusammenführung war in unserer Familie so ein bisschen Fiction in dem Sinne, dass da ganz, ganz, ganz viele Sehnsüchte sind. Aber die Praxis, das Leben an sich, ist einfach ganz, ganz anders verlaufen. Bleibt aber als so Sehnsuchtsspur in uns allen drin. Also ich habe zum Beispiel diese große Verbindung zum Mittelmeer und zum Süden. Ich will immer in den Süden, ich will immer ans Mittelmeer und habe jetzt aber die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht. Ich war nur 2 Jahre auf Sizilien, versuche sozusagen regelmäßig mich wieder auf den Weg zu machen und bleib dann doch wieder beruflich immer wieder in Deutschland stecken.
Ja, ich kann da irgendwie also nur anschließen. Ich glaube, diese Mittelmeersehnsucht, die ist irgendwie ganz stark. Also bei uns war das jetzt nicht so, dass wir irgendwie so eine zerrissene Familiengeschichte hatten. Ich glaube, eher so eben diese Chiffre von wir gehen nächstes Jahr zurück. Ich glaube, das war eher das Belastende, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist ja nicht so, dass meine Eltern jetzt irgendwie mit uns sowas kommuniziert haben, sondern es stand eben immer so im Raum. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eben, als ich die Grundschule beendet habe und in die weiterführende Schule gehen sollte, dass ich total geweint habe, weil ich immer Angst hatte, das sind jetzt die Grenzen, in der es eine Rückkehr passieren könnte. Und meine Eltern immer auf so komische Momente gewartet haben. Jetzt macht es Sinn. Nee, nach dann macht es Sinn. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind immer so gemutmaßt habe, wann das denn jetzt passieren sollte. Und ich glaube, ich stelle mir jetzt eher eine andere Frage aus der Perspektive, dass meine Eltern nicht mehr in Deutschland leben, dass ich eher denke, also die haben nämlich komischerweise eine Art von Deutschland-Sehnsucht, aber nicht wegen dem Land, weil natürlich ihre Kinder hier leben. Und dass sich immer noch die Frage stellt, wo leben die dann eigentlich? Ich glaube, wir Kinder stellen uns jetzt diese Frage so mit Eltern, die älter werden. Und so weiter und so fort, ja.
Aber ich meine, die Systematik doch nochmal auch, also ich meine, diese verwehrten Bildungschancen, das ist ja immer so ein Satz, den wir sagen, verwehrte Bildungschancen, ja. Also damit ist ja gemeint, also genau dieser Automatismus Sonderschule, Hauptschule. Und es gab ja mehr, also wenn ich mich erinnere, so Migrations, also Forschung, die ja über die 70er Jahre sehr stark auch, da war ja sehr stark dieses Thema Kindergeld zum Beispiel, war ja ein Riesenthema in den ganzen migrantischen Gastarbeiter-Communities. Ja. Weil die Kinder, weil es für ausländische Kinder eben weniger Geld gab als für Deutsche. Und es ist genau ja die Zeit, wo eigentlich die Kinder der deutschen Arbeiterklasse so einen Klassenaufstieg machen. Sie schicken zum ersten Mal ihre Kinder aufs Gymnasium, dann später an die Unis. Es gibt die Hochschulreform in den 70er Jahren, wo die Unis sich öffnen zu sogenannten bildungsfernen Schichten. Also sie werden so Massenunis. Die ganzen Arbeiterkinder gehen an die Unis, weil sozusagen die Fabriken voll sind mit migrantischer Arbeit. Also diese ganze subalterne Unterschichtung des Arbeitsmarkts, der MassenarbeiterInnen in den Fabriken und eben die realen Hauptschulen. Also es gibt so eine Segregation da drin und sie findet sehr stark, also finde ich schon, und die Schweizerin, die sozusagen Tesoro untersucht das ja auch, sehr stark an dieser Verhinderung eigentlich so dieser Familie. Also ich glaube, Familie ist ein Riesenthema, natürlich auch durch Familiennachzug nach dem Anwerbestopp 73 wird das so ein Riesenthema. Es gibt dann ja auch andere Schikanen, dass irgendwie gesagt wird, jedes Familienmitglied muss so und so viel Quadratmeter haben in der Wohnung. Und dann hast du eine fünfköpfige Familie, dann ist die Wohnung zu klein, dann wird ein Kind zurückgeschickt. Die ganze Geschichte der Kofferkinder, der sogenannten, das ist aus dem Begriff aus der Türkei, 700.000, also Kinder, die hin und her geschickt werden, damit sie irgendwie eine Art von Bildungsaufstiegsmöglichkeit eben haben oder überhaupt Bildungsmöglichkeit haben. Also das ist ja schon so eine... Eigentlich so wie so ein dialektisches Verhältnis, also irgendwie finde ich, also Zerstörung der migrantischen Familie als Bedingung eigentlich der Schaffung der bürgerlichen deutschen oder weißen, wie man es auch mal nennen will, Familie. Lass uns noch mal ein bisschen über das Dossier, ist ja ein Online-Dossier, du hast schon gesagt, auf einer Website, die Interviews, weil natürlich ein Punkt, das schrammen wir ja die ganze Zeit auch schon entlang, Maren Möhring, die haben wir dazu befragt, ne, irgendwie auch eine ganz alte Bekannte, heute Professorin für Kulturgeschichte in Leipzig an der Uni, die sehr viel schon zu der Geschichte, auch gerade der Gastronomie geschrieben hat. Die hat ihre Bild zur ausländischen Gastronomie geschrieben. Sie beschäftigt sich, oder sie haben wir befragt, zu den ganzen Italienbildern. Dieses Ganze, was uns ja wirklich elendig zum Hals raushängt und trotzdem wir auch da drin gefangen sind, diese ganze Pizza, Pasta, Amore-Shit, sage ich mal, was ja genau dazu führt, dass das so eigentlich die Erinnerung irgendwie so verstellt. Es ist fast unmöglich. Und sie erzählt ja darüber, ne, sehr stark über die 60er Jahre. Vielleicht kannst du dann ein bisschen, Christina, nochmal darüber auch sprechen. Wie fandest du eigentlich dieses Interview oder was hat dich daran vielleicht auch bewegt?
Ja, ich glaube, in dem Interview gab es vor allen Dingen eine neue Information, die ich auch von dir dann nochmal gehört habe, was mir zum Beispiel gar nicht bewusst war. Ich wusste von meinem Vater, dass Gastronomien auch für ItalienerInnen selbst total wichtige Ankerpunkte sind, total wichtige Treffpunkte, weil man eben dann wusste, okay, irgendein Kumpel hat da irgendeine Pizzeria aufgemacht und dann kann man da irgendwie abhängen, so. Und das waren schon wichtige, sozusagen, Sammelorte für diese Communities. Vor allen Dingen mein Vater, der ja dann mit 15 irgendwie in Deutschland war, total jung, in Frankfurt Höchst so abgehangen hat und dann waren das irgendwie Orte, da konnte man sein, abseits von Bahnhöfen oder ja Fußballclubs oder ähnlichem. Und was ich aber erstaunlich fand, war eben diese neue Info, dass diese ausländischen Gastronomien auch für so linke deutsche Bewegungen, Jugendbewegungen total wichtig waren, weil es eben Orte waren, wo man mit wenig Geld auch mal ein bisschen lauter diskutieren konnte sozusagen. Und das fand ich irgendwie spannend. Also inwiefern es da so eine Art Synergieeffekte gab, wenn man das so nennen kann, von linken Bewegungen im Kontext von migrantischen Gastronomieorten. Das fand ich, glaube ich, irgendwie eine sehr erstaunliche Info.
Ja, das ist ja das, was wir so auch als solidarisches Gefüge benennen, ohne dass es jetzt ein politisches Bündnis da drin gab. Also genau diese migrantischen Orte, die eigentlich für so eine Jugendbewegung so wichtig waren. Also mein Opa, diese Pizzeria da in Frankfurt 1960, da hat sich der ganze SDS Frankfurt, hat sich da immer getroffen, da abgehangen, weil man eben eigentlich so, Maren Möhring sagt, glaube ich, diese ausschwärmende dieses ausschwärmende Lebensgefühl im Grunde genommen, diese antibürgerlichen Habitus eigentlich genau an diesen Orten eingeübt werden konnte. Gilt ja auch für die Häuser, Stadtteile, ne, die ganzen Hausbesetzungen, denen ja auch migrantische Mietkämpfe und Hausbesetzungen vorausgingen in Frankfurt. Die erste Hausbesetzung war eine italienische Familie daran beteiligt, 1970 im Westend. Also sozusagen Teil der linken Geschichte, die aber eigentlich in der Migrationsgeschichte verbandelt ist, aber heute auch, wenn die Linken ihre eigene Geschichte schreiben, vergessen sie immer genau diesen Punkt oder machen ihn auch unsichtbar.
Das ist aber die spätere Zeit, die ihr gerade beschreibt. Das sind die politisierten 70er Jahre, wo es ja auch hier in Berlin wichtige Orte gab, in Charlottenburg und was weiß ich. Wir haben vorhin die Osteria Numero Uno gesagt. Aber bevor das alles passiert, gerade die Zeit, die Maren Möhring auch beschreibt, nämlich die 50er Jahre, diese ganzen Filme, Schick deine Frau nicht nach Italien und Italienreise, Liebe inbegriffen und so weiter. Das war ja auch die Zeit der Eiscafés. Das waren die ersten Eiscafés, die überhaupt in den Städten aufgemacht haben. Und da gibt es Akten und Zeugnisse, die eben das total stigmatisieren. Die nämlich dann nochmal ein anderes Italienbild aufrufen, nämlich die faulen Italiener. So, was machen die eigentlich? Oder warum sitzen die hier rum? Also es war ja jetzt nicht so, dass...
Sie. Deutsche Farniente machen sie.
Deutsche Farniente, das war in den Anfängen ja nicht so gut angesehen. Und ich weiß nicht, ich habe ja mal damals fürs Projekt Migration auch diese ganzen Rundfunkbeiträge gesichtet beim WDR und da gab es super viele Italienbilder. Da gibt es zum Beispiel, Radio Colonia kommt irgendwie sofort, da gibt es den singenden Italiener und dann findest du aber in den Akten tatsächlich auch eine Stigmatisierung dessen, so nach dem Motto, ja, die Italiener sind faul, die singen immer und außerdem streiken sie auch noch, weil sie so die ersten waren, die gestreikt haben. Also bis es zu den 70er Jahren, zu den Häuserkämpfen und so kommt, gibt es eine Widerstandsgeschichte, aber auch eine totale Stigmatisierung dieser Widerstandsgeschichte.
Ja.
Auch wenn
ja,
wir das gerne so als revolutionäre, super empowernde Geschichte erzählen wollten.
Aber deswegen ist es ja stigmatisiert, weil es revolutionär ist. Also es wird bekämpft, es wird gehasst. Maren Möhring schreibt ja auch darüber in ihrer Habil. Ich habe da auch einen Artikel, mich mal ein bisschen länger damit beschäftigt, mit der ganzen Gastronomie. Das ist ja im Grunde genommen, könnte man so fassen, eine Eroberung eigentlich des öffentlichen Raums ist in den 60er Jahren, wo das eigentlich in Deutschland so noch gar nicht gibt. Es gibt nicht diese Kultur, wie man sie heute kennt. Man hängt auf der Straße, trinkt da sein Latte Macchiato, also so auf den Plätzen, sondern man war drin, man hat gearbeitet. Die Cafés hatten ihre Gäste drin oder hinten im Wintergarten. Und die Italiener oder vor allem am Anfang waren es ja ItalienerInnen, aber dann später auch die anderen Gastronomien stellen ihre Stühle und Tische nach vorne auf den Platz. Am helllichten Tag, unter der Woche. Und da sitzen dann die Leute und trinken Kaffee oder was auch immer. Und es ist ein Riesenskandal. Die Deutschen regen sich auf, sagen, ihr müsst arbeiten, ab ins Arbeitslager. Also es gab richtig Hass. Und es ist aber im Grunde genommen so ein Anfang. Auch dann so eine Jugendkultur, die dann später kommt, die sich dann an Plätzen trifft, die dann durch Europa tremmt, an den Stränden schläft. Diese ganze Eroberung des öffentlichen Raums beginnt in Deutschland, was ja noch geschlossen, eigentlich so diese geschlossene, eigentlich finstere postnationalsozialistische Gesellschaft ist, bricht eigentlich auf und die Gastronomie spielt da, glaube ich, hat da eine große Bedeutung drin. Genau in diesem ist stigmatisiert, aber revolutionär. Also,
ja, und es ist dann eben parallel zu dieser Italienliebe, dass die deutschen Leute dann nach Italien fahren, was man in diesen Filmen zum Beispiel aus den 50er Jahren sehen kann. Und auch dazu gab es in den Nullerjahren eine tolle Ausstellung, Bochum Rimini, und da siehst du halt, da ging es so ums Ruhrgebiet und so weiter, und da konntest du dann so Fotografien sehen, wo dann deutsche Leute nach Italien fahren auf Campingplätze und dann aber auf diesem Campingplatz ihre deutsche Ravioli-Dose mit dabei haben und sozusagen das deutsche Italien mit nach Deutschland, nach Italien nehmen.
Ja, ich meine, es gab diese Reiseführer damals, Maren schreibt ja auch darüber, dass es, und es gibt es auch in vielen Filmen, zum Beispiel hier mit Heinz Rühmann, wenn der Vater mit dem Sohne, man fährt nach Italien und die große Herausforderung der Endgegner ist eigentlich das Spaghetti-Essen. Da haben die Angst, die Deutschen, die Reiseführer sind voll davon, mit der Erklärung, wie geht das eigentlich, weil es ist ungehörig, es ist obszön, Die Schere kommt dann ins Spiel. Also man weiß nicht, wie es geht und es ist eine große Herausforderung. Es wird total exotisiert, sexualisiert auch. Dieses ganze Italien, du hast schon gesagt, diese Filme, schick deine Frau nicht allein nach Italien. Also es ist so eine Sehnsucht und da sind wir ja schon wieder bei diesen Italienbildern, diese Klischeebilder. Es gibt eine wahnsinnige Sehnsucht, eine Exotisierung, sozusagen wie so ein positives Othering, was aber natürlich eigentlich Hand in Hand geht mit diesem negativen Othering, also diesem Rassismus, diesem V, diesem Verräter, sind gefährlich, Messermigranten damals, das war der Italiener mit dem Messer, das ist jetzt auch so ein Topos und so weiter.
Ja, Christina, du hast es gerade Verstellung genannt, ne? Also durch dieses positive Bild sind halt die sozialen Realitäten dahinter, wie, was weiß ich, eben Bildungsverlierer, wenn man so will, dann eben nicht mitbenannt. Ja. Und genau wegen dieser ganzen Italienbilder haben wir auch die Macaroni-Akademie gegründet.
Ja.
Die greift ja genau dieses Bild auf. Ja, genau. Soll ich euch mehr davon erzählen?
Sehr gerne.
Ja, die Macaroni-Akademie nimmt genau da ihren Anfang. Es geht nämlich genau darum, Italienbilder umzukehren, gegen den Strich zu bürsten. Und die habe ich gegründet 2020 mit drei KünstlerInnen. Das sind Rosanna D'Ortona, Francesca Magistro und Luisa Zanzani. Das sind alles Fotografinnen und die haben damals, vor 5, 6 Jahren, haben die eine Ausstellung gemacht, die hieß Italienbilder. Und da haben sie eben jenseits des Klischees, du hast es vorhin genannt, Pizza, Pasta, More, andere Italienbilder gezeigt, die eher ihr Verhältnis zu Italien, also Rosanna zum Beispiel trägt die Kleidung ihrer Oma und porträtiert sich selber in einer Architektur in Süditalien und so weiter oder einfach Landschaftsbilder, die überhaupt nicht dieses klassische Klischee aufrufen. Und mit der Macaroni-Akademie haben wir, wie gesagt, 2020 angefangen und dann einfach angefangen, mit einer dritten und vierten Generation auch Workshops zu machen. Wir haben Foto-Workshops gemacht, wir haben Pasta-Workshops gemacht, die aber auch nur Anlass waren, um dann so eine Art Storytelling, unsere Geschichten zu erzählen und zu sagen, was hast denn du eigentlich für eine Erfahrung, was hast denn du für ein Verhältnis zu Italien und was hat das eigentlich mit diesem Klischeebild zu tun? Und da kommen eben ganz andere Geschichten hoch und die haben auch zum Teil was mit dem sogenannten Drama der Migration zu tun, aber nicht nur. Und anlässlich dieses 70. Jahrestages haben wir jetzt die allererste Ausstellung gemacht. Das ist eine kollektiv kuratierte Ausstellung. Das heißt, alles Leute, die eben Lust haben, mit der Macaroni Akademie was zu machen. Wir sind ja keine Institution, wir haben jetzt keinen Ort oder sowas, sondern wir sind ein künstlerisches Forschungsprojekt, Rechercheprojekt, wenn man so will. Und da haben wir jetzt einfach unterschiedlichste Leute ihre Arbeiten zusammengetragen. Das ist bildende Kunst, das sind Videoarbeiten, das sind, was weiß ich, Archive, die da aufgefaltet wurden. Ich selber habe so die ganzen Dokumente und Fotografien aus meinem Familienarchiv da ausgestellt. Und es ist total irre, weil es total auf Resonanz stößt. Und apropos Leerstelle, es kommen super viele Italos, es kommen aber auch ganz viele Leute aus der Kunstbubble. Und das ist ganz interessant. Bei der Eröffnung waren, keine Ahnung, 300-400 Leute da. Das ist in der Temporary Gallery in Köln. Das war Sonntagnachmittag, wir hatten es tatsächlich nicht erwartet. Und es gibt ganz, ganz viel Resonanz, genauso mit dieser Verwunderung, so hey, davon habe ich bisher noch nicht so viel gehört, wie kann das sein? Und es bedeutet vor allen Dingen sehr viel der dritten und vierten Generation, die erstmalig angefangen hat, jetzt auch in den eigenen Familienarchiven zu wühlen. Und das ist ganz schön, wie so ein intergenerationales Gespräch gerade auch entsteht in diesem Kontext der Macaroni-Akademie.
Ja, beeindruckend. Und ja, wir hatten ja auch letzte Woche unsere Veranstaltung hier, warst du ja auch Aurora, in Osteria Sippi in Neukölln, wo wir das Dossier vorgestellt haben. Da war ich auch überrascht, tatsächlich, der Laden war auch rammelvoll. Und es war, glaube ich, die erste Veranstaltung, ich mache ja viele Veranstaltungen im Rahmen meiner Arbeit. Wo ich tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht, Leute vorher so gegoogelt habe, wen gibt's denn da so und die persönlich eingeladen haben, wo ich die gar nicht kannte oder ich kannte sie so ein bisschen aus anderen Kontexten, die so italienischen Background haben, so Multiplikatoren und dann so eingeladen halt und dann ist aber so ein Selbstläufer gewesen und am Ende mussten wir ganz vielen Leuten auch absagen und jetzt hier speaking of Selbstbilder, Italienbilder, das war ja auch, ich kann für mich auf immer sprechen, ich habe selber gar kein klares Italienbild, weil es eben so unterschiedliche Gruppen gibt, die ja teilweise völlig disparat sind. Also zum Beispiel jetzt der Betreiber von Osteria Sippi, der gehört ja zu den sogenannten Euromovern. Also die in den letzten Jahren kommen sind, zwar in hohen Zahlen aus dem Süden Europas, also sehr häufig eben gut ausgebildete Leute, die aber eben dort gar keine große Perspektive haben beruflich, die dann nach Deutschland kommen, viele eben nach Berlin. Hier Sachen gründen, ganz viel auch Gastronomien. Und er zum Beispiel kannte gar nicht den Begriff Gastarbeiter. Und ich meine, ich erinnere mich auch in Köln, das ist aber schon länger her, wo du auch so eine Euromover, italienische, so eine junge Frau war das. Und dann hast du so ältere Leute aus der Südstadt, Italiener, kommunistische, so ältere Männer, Und das waren wirklich zwei Gruppen, die hatten sich gar nichts zu sagen. Die kannten sich nicht, die haben sich auch nicht kennengelernt hier in Deutschland. Es ist auch ein Klassenpunkt wahrscheinlich. Die einen sind die ehemaligen armen MassenarbeiterInnen aus dem Süden und die anderen sind die gut ausgebildeten jetzt aus dem Norden. Also es ist irgendwie verrückt. Man kriegt es auch nicht, es gibt eben auch nicht die Community. Das war ja auch so ein bisschen so eine Eingangsfrage von mir. Gibt es eigentlich so eine Community? Es gibt sehr viele oder gar keine. Genau, und so fand ich auch unsere Veranstaltung. Eigentlich so ein Durcheinander, wer da so saß. Und ich fand es aber gerade das so wirklich toll. Weiß nicht, wie ging es dir denn, Christina?
Ja, ich glaube, ich habe so einen Satz von dir im Kopf, irgendwie, der mir noch total nachgehalten ist, als du so meintest, während der Veranstaltung schon, dass du das Gefühl hast, wir machen hier was Verbotenes.
Ja,
irgendwie, ja, weil das war total absurd, über Migration zu sprechen und plötzlich geht es um die italienische, was man ja nie macht, ne, was man ja immer so unterdrückt hat. Man immer dachte, okay, keine Ahnung, das findet keinen Platz und ich passe mich dann eben eher der griechischen oder der türkischen an oder keine Ahnung so. Das war irgendwie total besonders und ich hatte das Gefühl, das ist auf voll viel Resonanz gestoßen, auch bei den Anwesenden. Und ja, ich glaube, mein absolutes Highlight war natürlich halt, jemanden aus der ersten Generation zu haben, Lorenzo Annese, weil das natürlich total selten ist, dass die erste Generation A überhaupt spricht und ja B, vor allen Dingen die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Und dann holt er da diese Trillerpfeife raus und macht da Liegestützen, das werde ich nicht vergessen. Irgendwie, das war total schön. Und ich glaube, das hat auch total viele Leute im Publikum berührt, die eben auch keine italienische Migrationsgeschichte haben, aber eine andere und eben gemerkt haben, krass, das ist halt jemand aus der ersten Generation, der irgendwie erzählt und das hat, danach hat man sich immer so ein bisschen gesehnt. Also es war richtig toll. Genau.
Ich fand es auch ein bisschen absurd, an diesem Ort zu sein und eben nichts mit den sogenannten Euromovern oder eben eine zeitgenössische italienische Migration, das in Verbindung zu bringen und zusammen zu sein. Und ich selber kenne das von mir, dass das bei mir so ein bisschen mit Charme auch behaftet ist. Und du hast ganz am Anfang, jetzt mache ich sozusagen den Bogen zum Anfang, als du gesagt hast, so die italienischen Kulturinstitute. Also meine Erfahrung aus den letzten 20, 25 Jahren ist, dass ich zum Beispiel die Botschaften und so nie für die Geschichte der Gastarbeit interessiert haben, weil das halt so eine Charmegeschichte ist. Ne? Das ist halt Arbeiterklasse. Und deswegen hat es sehr, sehr, sehr viel mit Klasse zu tun. Und Christina, du hast vorhin gesagt, ich habe zum Teil dann mehr mit, was weiß ich, türkischen, kurdischen Leuten zu tun. Vielleicht kann man sagen, es gibt sowas wie eine Community der ArbeiterInnen und eine Community der ArbeiterInnen-Klasse und darin gibt es natürlich, was weiß ich, unterschiedliche Positionalitäten, migrantische Geschichte, nicht-migrantische Geschichte, BIPOC-Geschichte und so weiter. Aber was noch nicht passiert ist, ist tatsächlich so diese Solidarität und die Verbindung zwischen den verschiedenen Migrationsbewegungen, also einer akademisierten Migration und einer Migration, wie wir sie eben erlebt haben durch unsere Eltern oder Großeltern. Also da ist eine echte Lücke.
Ja, vielleicht daran anschließend kurz zu diesem Klassenunterschied. Also so eine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob ich die dir erzählt hatte, aber ich war ja meinen Eltern auch vorher in der Osteria Essen und man muss sich das so vorstellen, für alle, die noch nicht da waren, das ist ja so eine Osteria, die ist schon so ein bisschen so Berlin-schick, würde ich schon auch sagen. Also so keine Tapete an den Wänden und so mäßig. Und mein Vater ist ja zum Besitzer gegangen, hat gesagt, seid ihr eigentlich, ist die Baustelle schon zu? Also seid ihr noch am Renovieren? Also da merkt man ja auch so den Klassenunterschied irgendwie. Und das fand ich schon auch interessant eben, dass wir in diesem Ort waren. Also das, ich hatte auch so, auch teilweise so einen komischen Moment von, da gibt's schon auch irgendwie eine gewisse Art von Differenz. Aber umso schöner, dass wir das da vor Ort machen.
Ja. Ich möchte nochmal jetzt gegen Schluss, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, aber doch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt mit diesem, wir tun hier was Verbotenes, weil wir erinnern an unsere eigene Geschichte, unser Leben lang machen wir schon an, die Migrationsgeschichte, aber nicht die eigene Geschichte, als ob man es nicht darf, weil es natürlich so ein Bild gibt, auch in der antirassistischen Szene, in der BIPOC-Szene, in der migrantischen Community, also so aktivistisch, also dass sozusagen ItalienerInnen sind Weiße, haben selber eine Kolonialgeschichte, eine faschistische Geschichte, sind Weiße, sind Europäer und jetzt kommen sie an und wollen auch, also sozusagen Teil des sozusagen Rassismusdiskurses sein und es liegt quer sozusagen zu diesem, würde ich doch auch denken, oder könnte man meinen, oder sozusagen zu diesem Weiß-Nicht-Weiß-Diskurs, was Kolonialismus, Nicht-Kolonialismus und so weiter. Was denkt ihr dazu? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, nachdem er jetzt oder nachdem sie jetzt diesen Podcast gehört hat, sagt, ey, jetzt, was wollt ihr denn jetzt als Trainer? Euch geht's doch gut, was ist denn das Problem? Warum lohnt es sich trotzdem an diese Geschichte zu erinnern? Also nimmt das da was weg oder wie würdet ihr es sehen?
Ich glaube, ich sehe so eine Gleichzeitigkeit. Also ich finde, das ist schon auch gerechtfertigt, darüber zu sprechen, was für eine faschistische und was für eine Kolonialgeschichte italienische Personen, Land und auch Migrations Migrantinnen hatten. Das ist total relevant und wichtig. Ich glaube, aus einer bundesrepublikanischen Perspektive ist es aber dennoch wichtig, auch die Kontinuität zu sehen und zu sagen, am Ende des Tages, wir wollen nicht niemandem irgendwas wegnehmen, wie du meintest, wir wollen nicht irgendwie was ein Stück vom Kuchen oder so, sondern wir wollen einfach nur sagen, es gibt eine Kontinuität und da gibt es ein Potenzial für eine Solidarität. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, ist halt einfach echt schwierig, was viele Themen angeht in der sogenannten antirassistischen Community. Und ich glaube, das fände ich schön, dem Raum zu geben, weil dem Raum zu geben heißt auch eigentlich allen migrantischen Communities Raum zu geben. Ja. Wie siehst du das?
Ja, und es gibt unterschiedliche Dimensionen darin. Also das eine ist eine strukturelle Dimension und natürlich ist es richtig, dass es den italienischen Faschismus gab und man muss ja fast sagen, wieder den Neofaschismus und so weiter gibt. Und das, was ich Italien bei der Afrika-Kongo-Konferenz 1884 mit am Tisch gesessen, das ist alles wahr. Es gestaltet sich halt anders in der Diaspora oder sozusagen dann im Ausland. Und da, glaube ich, kann man sich in all der Differenziertheit natürlich angucken, wie Rassismus, wie die Mechanik sozusagen von Rassismus funktioniert. Nämlich, du hast vorhin dieses Othering genannt, die Entrechtung, was weiß ich, die Abschiebung, die es ja auch von EuropäerInnen, von ItalienerInnen gibt und so weiter. Das ist ja auch eine total unbekannte Geschichte.
Und der inneritalienische Feudalismus,
der inneritalienische
kannst du ja auch
Feudalismus,
als Kolonialismus bezeichnen.
Also, das bezeichnen ItalienerInnen ja zum Teil, da gibt es ja auch Literatur dazu, da gibt es Filme und so weiter dazu. Das wird ja auch als innerer Kolonialismus beschrieben. Ich glaube, dass vielleicht der Begriff der Ambivalenz ganz passend wäre zu sagen, ja, es ist wahr, dass wir entsprechend weiß gelesen sind, aber dieses Weiß, Schwarz, BIPOC und so weiter ist ja auch ein relationaler Begriff und kommt natürlich immer ganz konkret auf den Kontext an, in dem man sich gerade bewegt. Und darin gibt es aber auch eine Gemeinsamkeit eben von Rassismus und Segregierung. Und sich das dann aber trotzdem auch in den Unterschiedlichkeiten anzugucken, das fände ich total wichtig. Also im Grunde kann man ja nur davon lernen, was in den 50er Jahren passiert ist und welche Gruppe vielleicht als erstes diese ganze Unterschichtung und Benachteiligung und so weiter erlebt hat. In aller ihrer Differenziertheit natürlich jetzt zum Beispiel zu schwarzen Communities oder zur afrodiasporischen Geschichte in Deutschland. Ich muss die ganze Zeit an dieses Buch denken, ne, von Hito Steil und Encarnación Rodríguez, spricht die Subalterne Deutsch, wo es ja genau darum geht zu sagen, wer sind eigentlich die Subalternen in Deutschland? Und da geht es ganz viel um diese Verbindung von Kolonialgeschichte, Kolonialismus, aber auch GastarbeiterInnen-Geschichte. Und eine Diagnose ist ja auch zu sagen, naja, das hat halt was mit Gesellschaftskritik zu tun. Und es geht eben auch um Klasse. Und das ist eine ganz zentrale Kategorie, die wir uns, glaube ich, viel genauer angucken müssten.
Ja, Paula De Martin aus der Schweiz, die nennt das ja auch so einen inneren Kolonialismus. Der Kolonialismus hat so zwei Ränder, einen nach außen, sozusagen in den Kolonien und einen aber eben auch nach innen, eine Abgrenzung nach innen. Also und da drin, sozusagen in diesem Spannungsverhältnis, laufen dann eben diese kolonialen, eugenischen, rassistischen Programme zur Stabilisierung eigentlich von einer bestimmten Durchsetzung einer auch racialisierten hierarchischen Gesellschaftsordnung. Also es gibt immer so einen inneren Kern auch. Und da drin spielt natürlich Migration eine große Rolle.
Ja, wenn man sich zum Beispiel Italien heute anguckt, das ist ja ein Horror, ne? Also was da auf Sizilien, in Kalabrien und so weiter, die Landarbeiter, das ist ja eine quasi zeitgenössische Versklavungsgeschichte auch. Aber tatsächlich, das ist die Politik und das ist sozusagen die Struktur, die ist nach wie vor rassistisch. Wir haben sozusagen eine neofaschistische Regierung. Das hat aber zum Beispiel wahnsinnig wenig mit der Geschichte meines Vaters zu tun oder meiner Familie zu tun, der selber sozusagen unter diesem Feudalismus gelitten hat und als Landarbeiter Baumwolle gepflückt hat und weg musste. So, der hat natürlich nichts mit dieser Geschichte zu tun. Und ich ziehe mir den Schuh an, sozusagen historisch auch diese italienische Geschichte aufzuarbeiten. Aber ich würde mir eben wünschen, dass wir dann ein bisschen genauer auch in unsere jeweiligen Beziehungen, die wir hier haben, in der Diaspora, in Deutschland und so weiter, da genauer hingucken, um dann zu so einem solidarischen Miteinander zu kommen, trotz der vielen unterschiedlichen Geschichten, in die auch die ItalienerInnen sozusagen strukturell schuld sind.
Ja, mehr erinnern heißt ja auch genauer erinnern und darin auch die Ambivalenzen verstehen und daraus zu lernen. Und mehr erinnern heißt mehr Solidarität am Ende oder müsste es heißen? Ich möchte euch an dieser Stelle ganz herzlich danken. Wir sind mit der Zeit um. Wollt ihr noch was sagen? Liegt euch noch was auf dem Herzen?
Ich wollte schon sagen, irgendwie Pasta ist trotzdem gut. Also so, auch wenn wir dieses Klischee nicht wollen. So frisch gemachte Pasta wie bei Sippi ist trotzdem gut.
Ich wusste, dass das jetzt so endet. Aurora.
Nein,
da gehen wir jetzt in die Pizzeria, das gleich. Ich danke euch jetzt ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier bei Manipod gewesen zu sein. Vielen Dank für dieses super spannende Gespräch und ja.
Danke dir.
Danke dir,
Massimo. Macht's gut, ihr beiden.
Ciao, ciao.
Ihr hörtet die Manipod-Folge mit dem Titel La Deutsche Vita, 70 Jahre italienische Migration in Deutschland mit Christina Raffaele und Aurora Rodono. Und ihr findet das Dossier sowie weiterführende Links zum Thema wie immer in den Shownotes unter www.rosalux.org/manipod. Bis zum nächsten Mal, bleibt stabil, ciao ragazzi.